Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz.
Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich freue mich total auf das heutige Thema, denn heute spreche ich über den Ceres Award und ich habe mir dafür jemanden aus der Jury eingeladen, der sich natürlich gleich auch nochmal ein wenig selber vorstellt. Warum ich diese Folge unbedingt jetzt gerade aufnehme, ist, weil auch jetzt gerade die Bewerbungsphase ist und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Landwirt oder die ein oder andere Landwirtin, die hier zuhört, auch was für euch, und ich versuche ja immer zu inspirieren und vielleicht, genau, hört ihr ein bisschen genauer zu, wie man sich am Ende auch bewerben kann. Da machen wir auf jeden Fall drauf aufmerksam. Und ich bringe Fragen mit, wie ist denn überhaupt das Bewerbungsverfahren? Auf was achtet die Jury genau? Welche Eignung muss man vielleicht auch mitbringen? Warum ist der Preis so besonders? Und vieles, vieles mehr. Ich möchte gar nicht zu viel vorweg verraten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und würde jetzt einfach mal reinstarten mit meinen drei typischen Einstiegsfragen. Lieber Galaabend in Anzug oder Hofbesuch in Gummistiefeln, Markus?
Da gibt es kein lieber beides. Also ich finde, das eine ohne das andere geht nicht. Also man muss auch immer ab und zu mal mit den Gummistiefeln auf den Hof, damit man die Gala genießen kann und umgekehrt. Also deswegen beides.
Ja, eigentlich bin ich immer sehr streng und sage aber, das ist hier eine Schwarz-Weiß-Frage. Man muss sich für eine Sache entscheiden. Aber da ich da ja auch selber darauf antworten möchte und eigentlich das Gleiche antworten möchte wie du. Aber ich glaube, wenn ich jetzt strenger wäre, dann würde ich selbst jetzt antworten und sagen, lieber Galaabend, weil ich glaube, ich bin in meinem Leben noch genug in Gummistiefeln und ich glaube, es gibt auch immer Phasen, wo Galaabende immer weniger werden. Zum Beispiel, so wie ich jetzt bald den Betrieb übernehme, dann glaube ich, werden die Galaabende immer weniger oder auch als junge Familie. Das heißt, ich will die Feste noch feiern, die dann noch so kommen. Deswegen, ich sage jetzt erstmal Galaabend. Lieber Preis überreichen oder selbst gewinnen?
Das ist tatsächlich eine Geschichte, das habe ich mich selber schon ein paar Mal gefragt und ich stelle immer wieder fest, dass ich es super finde, die Preise zu überreichen, weil es einfach, man bekommt viel bewusster mit, wie sich die anderen freuen. Ah, und, ja. Ich habe das selber schon erlebt, du bekommst so einen Preis und klar ist irgendwie, aber du bist da irgendwie, es ist alles, du kriegst es nicht bewusst mit. Du bist dann hinterher weg und dann, okay, hast jetzt einen Preis über, aber was hast du jetzt eigentlich gerade gesagt? Also was ich damit sagen will, also bei mir ist es so, ich stehe da eher neben mir und wenn ich was überreiche, bin ich eigentlich total bei mir, weil ich es bewusst erleben kann und ich habe da überhaupt keinen Stress und ich bin da überhaupt nicht im Mittelpunkt und das finde ich total angenehm.
Voll die sympathische Antwort. Menno, jetzt im Vergleich dazu bin ich schon wieder, glaube ich, sehr unsympathisch, aber ich würde antworten, lieber selbst gewinnen aus dem Grund, weil man beim Preis überreichen ja meistens auch bewerten muss. Und ich finde ganz oft die Vergleichbarkeit sehr, sehr schwierig. Ich saß selber auch schon zweimal in der Jury und fand immer, dass jeder so einzigartig auf seine Art und Weise war. Deswegen finde ich Preis überreichen meistens schwierig. Und ich finde, beim Selbstgewinn hat man ja auch noch den Raum für eine Laudatio. Also man darf sich ja auch noch bedanken. Und da würde ich dann die ganzen Menschen, die einem so den Rücken stärken und weswegen man vielleicht auch so eine starke Persönlichkeit hat, die würde ich dann highlighten. Und das würde mir voll Freude machen, dann andere in den Mittelpunkt zu ziehen. Welcher Charakterzug passt besser zu dir? Angenommen, du wärst jetzt Bewerber. Bewirbst du dich nur, weil du den ersten Platz anstrebst oder reicht dir auch der zweite Platz?
Naja, wie man aus der zweiten Frage vielleicht schon rausgefunden hat. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der so wahnsinnig scharf aufs Gewinnen ist. Gewinnen ist toll. Und beim Ceres ist es ja so, wir haben ja mehr oder weniger drei Finalisten. Und das sind die, die nachher besucht werden und die aber auch nach Berlin kommen. Und das wäre tatsächlich, also das würde ich mir dann wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, unter den ersten drei zu sein und nach Berlin zu kommen. Und ob ich dann gewinne oder nicht, wichtig wäre mir da eher das Erlebnis in Berlin. Also diese Gala und die Leute, und das ist einfach das Geile an diesem ganzen Ding.
Ja, bei mir ist es auch so. Ich bin, was auch bei Spielen und so weiter, bei Mensch ärger dich oder so, ich bin da überhaupt nicht ehrgeizig genug, um irgendwie zu gewinnen. Deswegen kann man mich aber auch nicht ärgern, wenn man mich rauswirft oder so weiter. Ich habe das Gleiche wie du. Ich glaube, ich kann mich auch über Preise nicht so krass freuen. Das wünsche ich dann irgendwie anderen mehr, die da so wirklich komplett ausflippen, weil sie irgendwas gewonnen haben. Ich glaube, ich würde so von mir selber sagen, ich bin da einfach nicht so ehrgeizig genug, um jetzt unbedingt auf Platz 1 zu sein. Wenn sich da andere mehr freuen, dann dürfen die gerne mich überholen. Also ja. Juhu, noch eine vielleicht sympathische Antwort von mir. So, Markus, stell dich doch gerne mal vor und erzähl mir gerne, was du beim Ceres Award machst.
Also, mein Name ist Markus Palke. Ich bin Redakteur bei der Zeitschrift Agra Heute, beziehungsweise auch beim Portal agraheute.com. Und beim Ceres Award bin ich letztendlich einer derjenigen gewesen, die den mit ins Leben gerufen haben. Also wir waren da ein Team und haben uns das vor 14 Jahren quasi gemeinsam überlegt und ich war tatsächlich einer davon.
Dass ich hier so einen hochkarätigen Gast habe, das war mir jetzt gar nicht klar. Ein Gründungsmitglied, wie toll.
Der übrig geblieben ist sozusagen. genau, also das ist so. Das hatte ich mit dem, und ich bin daneben, also außerdem, dass ich da sozusagen Mitgründer war, mache ich seit von Beginn an die Rinderhalter, wir am Anfang hieß es noch Milchviehhaltung und dann gab es noch eine extra Kategorie Rinderhaltung oder Fleischrinderhalter, die haben wir mittlerweile zusammengetan und jetzt gibt es eben die Rinderhalter und da bin ich einer der Juroren, der eben dann für die Redaktion dabei ist und mitbewertet.
Okay, lass uns mal vielleicht die Hörer ein bisschen abholen. Was genau ist denn der Ceres Award? Was ist die ursprüngliche Idee dahinter?
Also die ursprüngliche Idee hinter dem Ceres Award war, und da hat sich, glaube ich, auch nicht viel verändert, ist, dass wir gesagt und gesehen haben, Landwirtschaft ist in der Öffentlichkeit schon präsent, kommt auch häufiger vor. Nur was uns eben aufgefallen ist, es ist häufig auch sehr negativ besetzt. Also es wird häufig mit Themen in Verbindung gebracht, die in der Öffentlichkeit ja kritisch behandelt werden. Ob das der Pflanzenschutz ist im Ackerbau, ob es die Tierhaltung ist. Das sind immer Themen, da gibt es entsprechende Gruppen, die da auch, sage ich mal, entsprechend draufschlagen und die ja auch Öffentlichkeit haben. Und wenn du mit Landwirtschaft zu tun hast, und das haben wir ja hier in Anführungszeichen alle, dann weißt du, dass das eben, das ist ein Bild, aber eben auch ein Zerrbild von Landwirtschaft. Und wir haben immer gesagt, eigentlich braucht es da auch eine Stimme oder ein Zeichen, das zeigt, wie Landwirtschaft auch sein kann. Und das sollte der Ceres Award sein. Wir wollten Landwirtschaft herausstellen, die einfach vorbildhaft, beispielhaft ist. Wir hatten uns das vorgestellt, aber dass das so irre gut funktioniert und dass das so wirklich, ich bin jedes Mal aufs Neue bass erstaunt, was Landwirtschaft alles ist. Also was da alles gemacht wird, wer mit welcher Leidenschaft und auch mit welchen Ideen die Leute da antreten. Und das wiederum ist, glaube ich, das ist das Wichtige, dass wir da sozusagen eine Plattform haben, über die wir das mehr oder weniger in die Öffentlichkeit tragen können. Das war uns wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, was Landwirtschaft bedeutet, was es ist und dass es etwas Spannendes ist und etwas total Geiles. Und man eigentlich, ja, da im Prinzip schon fast ein bisschen neidisch sein muss, dass man es nicht macht.
Ja, ich war auch mal auf dem Galaabend von der Preisverleihung. Damals habe ich noch fürs Forum Moderne Landwirtschaft gearbeitet. Da waren wir alle eingeladen. Und ich finde das so besonders, weil es ja in der Hauptstadt ist, ganz fett am Eingang, zumindest an dem Tag, als ich da war, war irgendwie nochmal ein Trecker platziert. Das finde ich irgendwie auch schon ein schönes Bild, obwohl es jetzt ja nach den Bauernprotesten gar nicht mehr so besonders ist, wenn mal ein Trecker in der Stadt steht. Und ich fand das so schön zu wissen, dass all die Menschen, die da an runden Tischen mit Sitzordnung und alles ganz schick im Anzug, roter Teppich, viel Presse war da, dass die den lieben ganzen Tag lang eigentlich auf dem Hof arbeiten, fleißig sind, von dieser ganzen Glamour-Welt so wenig mitkriegen und dass das irgendwie zu der Preisverleihung da so zugehört, das fand ich irgendwie damals so ganz besonders. War irgendwie eine richtig schöne Runde. Okay, du bist seit 2014 dann auch Juror. Was ist das genau für ein Arbeitsfeld? Also wie kann ich mir dann deine Aufgabe da vorstellen?
Genau, ich bin seit Beginn, mache ich den Juror und letztendlich ist es, wir haben ja also die Landwirte bewerben sich und wir sind dann in den einzelnen Kategorien quasi aufgefordert, die Bewerbungen erstmal zu sichten. das machen wir gemeinsam mit Juroren, die sozusagen in der jeweiligen Kategorien mit dabei sind. Das können zum einen Vertreter des Kategoriensponsors sein. Das können zum anderen aber auch ideelle Juroren sein, die in der Regel, sage ich mal, aus Verbänden kommen und die was damit zu tun haben. Bei uns in der Rinderhaltung ist es der Bundesverband Rind und Schwein und seit letztem Jahr ein Vertreter und Vorstand vom Biolandverband. Und wir sozusagen nehmen uns die Bewerbungen vor und schauen die erstmal durch und versuchen uns dann quasi auf 3 zu einigen, von denen wir denken, unter den 3 könnte sich quasi der Rinderhalter des Jahres befinden. Das sind die aussichtsreichsten Kandidaten dafür. Und dann ist in Anführungszeichen der nächste Schritt, den ich gehen muss, ist zu gucken, dass ich das organisiere, dass ich sozusagen die Reisen organisiere, wie wir da hinkommen, weil das ist etwas, was sich eben eigentlich auch wirklich über die Jahre hinweg immer wieder gezeigt hat, dass nur nach, ich sage jetzt mal, Aktenlage zu entscheiden, ist schwierig und manchmal auch sehr trügerisch.
Trügerisch?
Ja, durchaus. Also es ist einfach, man sieht einfach, und das ist auch so ein Punkt, es gibt Leute, die können sich in so einer Bewerbung sehr gut darstellen. Manche können das gar nicht und es hat nichts damit zu tun, wie es nachher auf dem Betrieb ist. Also es gibt sicherlich ein paar Fakten und Daten, an denen kann man es möglicherweise ablesen. Aber es gibt schon andere Dinge, wo man einfach merkt, der eine, der hält sich selber einfach für den Größten. Und wenn man hingeht, dann ist er vielleicht selber auch der Größte, aber alles andere ist vielleicht nicht so. Und der andere hat irgendwie so das Gefühl, eigentlich hat er hier gar nichts verloren und es ist ein super Typ oder eine super Frau, die da wirklich eine tolle Sache macht. Aber dafür muss man es gesehen haben. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen diese Betriebsbesuche sind, ehrlich gesagt, damit steht und fällt auch der Preis, weil damit können wir oder geben wir mehr oder weniger auch den Stempel, dass wir mit vollem Vertrauen sagen können, jawohl, das ist jemand, den kannst du der Öffentlichkeit, den kannst du den Menschen zeigen, kannst sagen, jo, du bist ins wirklich ganz, genau, du bist ein ganz toller Landwirt und du, da muss keiner sich hinstellen und muss sagen, ja, aber da war ja das oder das, sondern du bist genau der Richtige oder du bist genau die Richtige. Genau, und dann ist nachher die durchaus schwierige Entscheidung zu treffen, wer wird's von den 3? Ja. Das ist ehrlich gesagt meistens eher so eine Art Herzschlagfinale. Wir haben ganz selten, dass es wirklich eindeutig ist.
Ja.
Von daher, das hast du ja vorher schon gesagt gehabt, dass dir das schwerfallen würde. Das ist nicht einfach, kann man so sagen. Letztendlich sind wir dann als Juroren des Verlags dann auch dafür verantwortlich, dass die Gäste dann, wenn sie auf der Gala sind, Zuspruch, Betreuung erhalten und sozusagen, dass wir die da auch begleiten. Und das ist keine Aufgabe, das ist eher auch was, wo ich sagen würde, das ist selbstverständlich und auch was Schönes, dass man die Leute dann, wie du schon gesagt hast, in diesem Rahmen trifft und die dann auch so ein bisschen an die Hand nimmt, weil die fühlen sich manchmal richtig gehend fremd. Das ist wirklich so.
Ja, oh je. Ja, das, was du vorhin zu den Bewerbungen oder eben gerade zu den Bewerbungen gesagt hast, dass dann der persönliche Eindruck so viel wert ist. Ich würde das gerne auch in der heutigen Jobwahl oder in den Jobbewerbungen das auch noch viel höher setzen, dieses Persönliche. Weil, viele Unternehmen die krassesten Unterlagen da erwarten und so wenig der erste Eindruck dann zählt. Ja, das wünsche ich mir eigentlich für viele andere Bewerbungssituationen auch noch. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Bewerbungsphase, die ja noch bis zum 31. März läuft, erzählen. Also was muss ich als Landwirt, Landwirtin mitbringen? Welche Unterlagen, von denen du gerade geredet hast und welche Voraussetzungen überhaupt?
Wenn es um die schriftliche Bewerbung geht, da kommt es tatsächlich erstmal darauf an, dass die konsistent ist, also in sich schlüssig. Ja. Wir fragen unter anderem auch Daten, Fakten ab im Sinne von, wie groß ist dein Betrieb, wie viele Tiere hast du, mit wie vielen Arbeitskräften machst du das. Und da kommt es natürlich darauf an, dass diese Daten in irgendeiner Art und Weise auch miteinander, dass die schlüssig sind, dass das irgendwie klar ist. Und er muss mehr oder weniger in seiner Bewerbung auch erklären können, warum er bestimmte Dinge tut. Also er muss so ein bisschen die Motivlage erklären können, vielleicht auch erklären können, aus welcher Situation heraus. Betriebe sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedingungen und dementsprechend sind die natürlich auch, sage ich mal, in ihren Schwerpunkten so ein bisschen unterschiedlich. Und was da sicherlich auch noch eine wichtige Rolle ist, wir wollen natürlich schon auch wissen, wo ist er vielleicht besonders? Wo ist er möglicherweise außergewöhnlich? Was macht er, was andere nicht machen? Und das ist natürlich gut, wenn er das darstellt, weil dann haben wir das, dann können wir das sozusagen abhaken und können sagen, ah ja, okay, das ist einer, der hat hier eine ganz besondere Art der Vermarktung. Das müsste man sich angucken, haben wir so noch nie gehört. Das könnte vielleicht interessant sein.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, was denn für dich eine Besonderheit ist, also was einen da noch begeistert beim Lesen.
Wir hatten letztes Jahr eine Bewerberin, die hatte zum Beispiel, die hatte zwei verschiedene, eigentlich hatte die zwei verschiedene Betriebe. Die hatte einen Milchviehbetrieb und dann hatte sie noch einen Mutterkuhbetrieb und dieser Mutterkuhbetrieb, das waren aber, sage ich mal, auch sehr außergewöhnliche Rinder. Und da hat sie wiederum Naturschutzflächen bewirtschaftet und hat dann dieses Fleisch von diesen Rindern sozusagen direkt schlachten lassen und direkt vermarktet und da ein wirklich ziemliches Event umgebaut. Für uns war das schon so ein bisschen, also es war spannend und für uns war so ein bisschen die Frage, hey, wie kriegt die das hin? Also wie kann die da zwei Betriebe, ne? Und das war schon, also das war außergewöhnlich und hat uns eigentlich schon, das hat sie in der Bewerbung auch schön dargelegt. Da haben wir, ja, sie hatte uns da verschiedene Unterlagen auch mitgeschickt, wo man das dann sehen konnte. Das
und die war Betriebe schon so, waren weit auseinander oder einfach nur unterschiedlich aufgestellt?
Die waren nicht so weit auseinander, aber es waren schon ein paar Kilometer, aber die waren völlig unterschiedlich aufgestellt.
Okay.
Es waren einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das eine war, wie gesagt, eher der konventionelle Milchviehbetrieb und das andere war, ja, da ging es quasi um eine Bewirtschaftung eben von Naturschutzflächen, die ansonsten anders hätten auch nicht bewirtschaftet werden können, wenn sie da sozusagen ihre Rinder hätte nicht drauf laufen lassen. Und sie hat, also sozusagen, wie sie das miteinander verbunden hat und wie sie sozusagen aber auch dafür gesorgt hat, dass da eben nicht nur quasi dieser Naturschutzgedanke eine Rolle spielt, sondern dass sie da mehr oder weniger auch eine Vermarktungsidee dahinter gesetzt hat. Das war schon, das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Das war wirklich gut.
Okay, schön. Ja, das war ein gutes Beispiel. Also wissen wir, man muss eine Art Bewerbung oder ich glaube, es ist ein Fragebogen, den man ausfüllt.
Genau.
Ihr kontrolliert quasi beim Lesen so ein bisschen, wo ist jetzt hier die Besonderheit und der rote Faden. Was noch? Muss man noch ein Video mitschicken?
Man kann Bilder mitschicken, man könnte auch ein Video mitschicken. Also ich sage mal, alles, was letztendlich dafür sorgt, dass wir es, wo wir sehen können, was dieser Betrieb macht oder was es irgendwie noch deutlicher zum Ausdruck bringt, da gibt's dem sind keine Grenzen gesetzt. In der Regel ist es meistens die Bewerbung, es sind häufig auch Bilder, die so ein bisschen zeigen, wie sieht mein Betrieb aus, finde ich auch hilfreich, muss ich sagen.
Ja.
Es werden Zeitungsbeiträge zum Beispiel auch mitgeschickt.
Ah, ja.
Manchmal kriegen wir Links von irgendwelchen, auch YouTube-Videos zum Beispiel, aber eben auch auf Seiten. Im Übrigen muss ich aber auch sagen, wir recherchieren bei den meisten Bewerbern auch selber nochmal. Also das heißt, wir gucken dann schon auch nochmal im Netz, was findet man zu demjenigen,
wow,
was liest man da so. Ist notwendig. Wir wollen ja, wir hatten letztes Jahr, ich möchte jetzt nicht lügen.
Aber für die Hidden Stars, sage ich jetzt mal, ist es ja dann schwierig, das, was du meintest. So manche gehen gar nicht davon aus, dass man jetzt irgendwas gewinnen könnte, weil man ist ja so, ach so normal und versteht gar nicht, was man alles Besonderes leistet. Das sind ja so die Hidden Stars, die sind ja, findet man wahrscheinlich gar nicht im Netz. Das ist ja, finde ich, dann eure Aufgabe, die dann herauszufinden, herauszusuchen.
Das ist eigentlich die absolute Herausforderung.
Ja.
Und da würde ich auch sagen, die finden wir noch nicht genug. Und
ja,
das liegt aber auch so ein bisschen daran, diese Hidden Stars, muss man auch sehen. Da gibt es natürlich auch genügend, die sagen, ach, lass mir doch in Ruhe mit so einem Preis. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier sozusagen meine Ruhe habe und mein Job machen kann. Ich will gar nicht so in die Öffentlichkeit. Also die gibt's eben auch. Und dabei gäbe es da wirklich einige, die wären so ein tolles Vorbild für andere und eben auch ein Vorbild in der Öffentlichkeit, dass ich mir schon wünschen würde, dass die sich hinstellen und sagen würden, Mensch, ja, ich mach das eigentlich schon ordentlich. Aber ja, ist so.
Ja,
aber
vielleicht ist es dann mal ganz gut, wenn wir dann auf die Kategorien schauen. Also welche Kategorien gibt es, auf die man sich bewerben kann? Ich glaube, das ist auch spannend zum Zuhören.
Also es gibt mittlerweile 7 Kategorien, die wir haben. Also wir haben den Ackerbauer des Jahres, wir haben den Energielandwirt, wir haben die Unternehmerin, Wir haben den Junglandwirt, wir haben den Rinderhalter, den Schweinehalter und den Geflügelhalter. Also sozusagen, wir haben drei Tierkategorien und vier mit Ackerbauer und Energie, wo ich sagen würde, die gehen auch auf eine spezifische Produktion, aber mit Unternehmerinnen und Junglandwirt sozusagen auch einfach auf einen bestimmten Typus von Landwirt oder in dem Fall eben auch Landwirtin. Genau.
Im letzten Jahr hat ja Tobias Babel gewonnen. Was kannst du uns von dem erzählen? Der war ja Landwirt des Jahres 2024.
Ja. Tobi Babel war letztendlich, also der Typ ist ein Phänomen, das muss ich echt sagen. Aber dazu, und das ist auch so eine Geschichte, die eigentlich bei allen immer dranhängt und insoweit, und ich weiß auch, das ist etwas, das darüber kann man auch reden. Es ist immer die Frage, gibt es denn eigentlich den Landwirt des Jahres? Also ist denn sozusagen. Ist denn der eine einzige Mensch letztendlich dann nachher derjenige, der für diese ganzen Leistungen verantwortlich ist? Und am Tobi Babel konnte man relativ gut sehen, natürlich ist das nicht. Das ist die ganze Familie. Da haben die Eltern schon angefangen, sozusagen einen Betrieb zu kreieren, der eigentlich die Grundlage dafür waren, was der Tobi und seine Brüder fortgesetzt haben.
Ja.
Ne? So muss man sagen.
Deswegen also, die Laudatio, da habe ich es ja wieder. Das ist nämlich ganz viel der Umkreis
genau.
auch.
Ja. Und beim Tobi war es aber tatsächlich auch so, der war so hin und weg bei der Preisverleihung, dass der nicht besonders viele Worte rausgebracht hat. Also ich habe schon gesagt, als wir mit ihm gesprochen hat, den hast du eigentlich nicht bremsen können. Und bei der Preisverleihung, der war so platt, da kam nicht viel rüber.
Also ja.
Deswegen, da macht es mir dann tatsächlich eben auch mehr Spaß zu verleihen, weil ich hätte Angst, dass mir das genauso gehen würde. Also von daher, deswegen hat er es nicht gewonnen. Aber wenn es jetzt um die Frage ging, was er da für eine Laudatio gehalten hat, aber der ist halt als Betriebsleiter, also vielleicht kurz, Betrieb von Tobi Babel und seinen Brüdern ist, die sind im Allgäu, haben einen Milchviehbetrieb mit einem Hotel und einer Käserei. Und es ist aufgeteilt, Tobi Babel macht den Milchviehbetrieb, der eine Bruder macht den Hotelbetrieb und der nächste Bruder macht die Käserei. Und die Eltern haben sich das im Vorfeld schon so überlegt,
dass
das genau so laufen soll.
Ja.
Und genauso ist es gelaufen. Und jetzt könnte man sagen, naja, dann bist du ja bloß ein Teil von. Nur, wenn ich mir halt anschaue, also Tobias Babel hat eine Braunviehherde mit also etlichen preisgekrönten Tieren. Also das ist wirklich ein ganz herausragender Züchter. Der hat schon sehr früh angefangen, in seinem Stall einfach Dinge umzusetzen, die zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht en vogue waren. Ich sage jetzt einfach mal hier Laufgangbreite 5 Meter. Ja, also das hatte der schon, mittlerweile redet man darüber, das ist so, aber der hatte das einfach schon. Die haben da einfach schon ganz, ganz früh mit losgelegt. Und klar, die produzieren, haben eine Heutrocknung, die sie sich dahingestellt haben, vom Allerfeinsten und Allerschönsten. Und hat dann jetzt angefangen, quasi das gesamte Energiekonzept des Betriebs neu zu denken. Was weiß ich, die haben Photovoltaik, die haben eine Windkraftanlage, die haben eine Hackschnitzelheizung, also die sind autark, hat das Ganze noch mit, was weiß ich, einer entsprechenden Stromspeicherung hier mit versehen, also dass da auch wirklich, dass sie das wirklich alles selber hinkriegen. Das sind alles so Punkte, wo du merkst, da hat er seine eigenen Schwerpunkte drauf gesetzt und das, was er da macht, macht das sehr konzentriert und letztendlich natürlich auch immer in dem Hinblick darauf, sie haben Gäste auf dem Betrieb und diese Gäste gucken denen natürlich die ganze Zeit zu und fragen auch die ganze Zeit.
Schön.
Und er sagt auch, und der sagt natürlich auch, ja klar, die fordern mich, die wollen die ganze Zeit was von mir wissen und da muss ich dann auch Antworten geben und das führt auch zur Mitentwicklung, wenn du auf diesen Betrieb kommst. Natürlich, das ist ein Ferienhof, das
Schön.
Ist wirklich ganz viel gemacht für die Gäste. Und das andere, also sagte er, die Mehrzahl der Gäste, die sie haben, sind Landwirte. Und machen Landwirte Urlaub. Und ich glaube, er ist der Einzige, also ich kenne keinen anderen, der das macht, der verkauft Kälber an seine Gäste. Also dann nehmen Gäste, nehmen Braunviehkälber mit.
Herrlich.
damit sie die dann zu Hause haben. Also das ist wirklich, und was, wo ich einfach sagen muss, klar kann man sagen, das ist letztendlich eine Gemeinschaftsleistung, weil die Milch wird zum größten Teil in den Käse verarbeitet, den dann der Bruder macht und der auf dem Betrieb verkauft wird und der geht natürlich dann auch ins Hotel zum Beispiel. Aber wenn man allein nur die Landwirtschaft sehen würde, dann ist der schon spitzenmäßig, aber
ja.
eingepasst sozusagen in dieses Gesamtkonzept. Ja, das war fast, also für unseren Bereich war es unschlagbar und letztendlich dann auch, sage ich mal, im Gesamten, wenn wir es dann über alle Kategorien gesehen haben, war Tobi Babel tatsächlich einfach der, der letztes Jahr herausgeragt ist, kann man nicht anders sagen.
Okay, ich glaube, ich habe dann einen Punkt übersprungen, weil er hat ja jetzt gewonnen. Aber wenn man sich jetzt bei euch beworben hat, dann sucht ihr für jede Kategorie 3 Finalisten aus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ja.
Bei denen macht ihr auch die Hofbesuche.
Mhm.
Da wird dann auch ein Film gedreht.
Yep.
Ja? Und dieser Film wird dann beim Galaabend gezeigt und dort wird dann verkündigt, wer von diesen 3 Finalisten Gewinner oder Gewinnerin ist, richtig?
Genau, so ist es.
Ah ja, und die alle 3 Finalisten, die kommen, die wissen selbst noch nicht, ob sie gewonnen haben. Also es ist auch für sie eine Überraschung.
Das ist die Krux, das auch hinzukriegen, genau. Aber also bisher haben wir es immer gut hingekriegt, dass keiner weiß, wer sozusagen an dem Abend gewinnt. Also nicht, wer in der Kategorie gewinnt und auch nicht, wer Landwirt des Jahres wird.
Habt ihr in den letzten Jahren neue Kategorien dazugenommen, die es vielleicht davor noch nicht gab?
Es ist eher umgekehrt, also es sind weniger geworden. Das hatte unterschiedliche Gründe. Also was zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, an dem man es vielleicht auch ganz gut erkennt. Also ich habe ja vorher schon gesagt, wir hatten mal die Milchviehhaltung und die Fleischrinderhaltung. Die haben wir zusammengetan. Und wir haben auch festgestellt, das hat dem auch keinen Abbruch getan. Man hat es gut, also man kann gut auswählen und kommt dann immer noch auf eine gute Zahl. Und es ist auch nicht so gewesen, dass wir jetzt sozusagen nur Milchviehbetriebe hatten oder nur Fleischrinder, sondern das war immer gut gemischt, auch bei den Finalisten. Das war eigentlich ganz spannend. Aber wo es ganz augenscheinlich war, wir hatten ganz am Anfang die Kategorie Biolandwirt. Und die hatten wir, weil wir natürlich wussten, ich sage jetzt mal als Verlag, der sich doch hauptsächlich um konventionelle Landwirtschaft, Haupterwerbsbetriebe in der konventionellen Landwirtschaft kümmert, dass wir da misstrauisch beäugt werden. Und das war auch so. Also wir wurden am Anfang von den Ökoverbänden sehr misstrauisch beäugt. Und die haben jetzt nicht geglaubt, dass wir da, wie soll ich sagen, neutral sind.
Ja, dass ihr da fair seid. Mhm.
Genau. Und deswegen wollten wir denen quasi ein Signal geben, hier. Also es gibt zumindest eine Kategorie, da könnt ihr sozusagen, da werdet ihr gewinnen. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, das war schon im 3. oder 4. Jahr. Da haben dann die Bios in irgendwelchen Kategorien gewonnen. Das war völlig egal. Also ich hatte bei den Milchviehhaltern schon einen Bio-Landwirt, der da gewonnen hat. Und wir hatten andere Kategorien, wo es eben auch so war. Ich meine, wir hatten sogar schon einen Landwirt des Jahres, der ein Bio war. Also von daher, wir haben festgestellt, ja, braucht es nicht.
Ja, das finde ich auch immer so ein bisschen schwarz-weiß, diese Trennung. Ne? Deswegen ist es schön, dass sich das so geöffnet hat. Kannst du uns mal Einblicke geben, wie viele Frauen sich vielleicht auch bewerben? Ist das im Gleichgewicht oder kann ich hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass auch wir Frauen mutiger sein dürfen bei dem Preis?
Viel, viel mutiger. Also da kann ich auch nur sagen, warum machen wir die Unternehmerin? Weil natürlich auch immer noch viele Frauen denken, ja, das ich weiß gar nicht warum, aber es gibt doch noch immer viele Frauen, die ihr Licht eher unter den Scheffel stellen. Also das sind auch, wir haben viele Hidden Partnerinnen, glaube ich. Frauen, die eigentlich gar nicht wissen, was sie leisten und was sie da können und dass sie sich da darstellen.
Partnerin meinst du auf dem Betrieb die Frauen, die auch ihr Mega-Ding da wuppen, aber irgendwie sich selbst nur als Partner vom Landwirt sehen?
Genau.
Ja,
genau, so ist
Hidden
es.
Partnerin.
Ich glaube, es werden mehr, die da mit mehr Selbstbewusstsein rangehen und die sich beim Ceres bewerben, beim Ceres Award bewerben, die haben meistens auch das entsprechende Selbstbewusstsein. Das ist auch gut so, dass sie das haben. Aber ich glaube, es ist deswegen auch immer noch notwendig, dass wir diese Unternehmerin haben, dass die Frauen einfach wissen, okay, ihr habt bei uns einen Platz und wir wollen euch auch. Also
Unternehmerin ist nur ein Preis für Frauen?
Ja.
Okay, und wer hat im letzten Jahr da gewonnen? Was war das für eine Siegerin?
Das war die Anja Kolbe-Nelde, heißt die Frau. Und die hat einen Betrieb in Thüringen. Und das Besondere bei der war, die pflanzt quasi Trüffelbäume. Also Bäume, unter denen Trüffel wachsen. Und die wollen da so eine richtige Plantage aufbauen, um auf die Art und Weise sozusagen Trüffel zu produzieren. Und das war so die Geschäftsidee und das ist natürlich wirklich auch sehr ungewöhnlich, muss ich sagen.
Ja.
Das war eigentlich ganz spannend.
Sehr gut. Zum Ende hin, Markus, hast du noch mal einen Tipp für all diejenigen, die sich bewerben möchten? Kannst du uns noch mal einen kleinen Tipp geben?
Ich sag mal, wichtig ist letztendlich bei der Bewerbung, dass man oft offen ist oder auch offen mit dem umgeht, was man tut. Und auch nochmal, und uns geht es da auch nicht drum, muss man auch sagen, und da kommen wir wieder auf das Bewerbungsgespräch, und das fand ich immer schade bei Bewerbern. Klar versucht man sich im allerbesten Licht darzustellen, aber es gibt immer Erklärungen, warum bestimmte Dinge so laufen, wie sie laufen. Und ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn Bewerber erklären, warum Dinge auf dem Betrieb so gemacht werden, wie sie gemacht werden, weil das in der Regel, sage ich mal, Umstände hat oder einen Rahmen hat, warum das dann so läuft. Und sage ich mal, die Offenheit, damit auch umzugehen, also einfach zu sagen, okay, wir machen bestimmte Dinge so, weil es bei uns eben auch nicht anders geht, das ist wichtig, und es ist auch gut, das mehr oder weniger transparent zu machen, weil wir müssen nachher, es muss nachher das, was wir sehen, also wenn wir kommen und was wir sehen, muss mit dem übereinstimmen, was da gestanden ist und was quasi in der Bewerbung war. Und wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig.
Also du meinst auch da so ein bisschen Ehrlichkeit vielleicht, genau, zu den Dingen, die auch einfach noch nicht nach höchstem Standard oder nach,
genau,
ja, dass es auf anderen Betrieben vielleicht noch besser ist, aber auf dem Betrieb gibt es Erklärung dafür.
Genau.
So, das meinst
genau
du, ne?
Okay. Ja, ganz genau. Also ich finde es einfach wichtig, dass man da offen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, wenn wir so tun, also alles wunderbar, weil nirgends ist es wunderbar. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die man besser machen kann. Aber man muss Menschen eben letztendlich nur in dem Moment, wo man zeigt, wie es tatsächlich läuft, wird man auch Verständnis dafür bekommen, was man tut.
Ja. Letzte Frage, und dann sind wir hiermit schon durch. Was war denn so in den letzten Jahren, was hat dir so am meisten Spaß gemacht als Juror?
Der Punkt ist, dass als Redakteur kommst du in der Regel allein auf den Betrieb und guckst dir den an, und dann hast du so deinen ganz persönlichen Blick. Das weiß ich. Ich sage immer, wenn ich bin meistens auf Rinderbetrieben unterwegs, und das Erste, was ich mir anschaue, ist das Futter. Also dass das auf dem Futtertisch liegt, das muss ich anfassen, da muss ich hinriechen, muss ans Silo gehen, muss gucken, weil ich sehe da immer viel. Ich weiß dann immer, was macht der Landwirt. Also das ist relativ gut zu sehen, wie ist der so drauf. Und das Schöne ist, ich hatte verschiedene Juroren, Mitjuroren in den letzten Jahren, die haben teilweise völlig andere Blicke. Die gehen da mit einem völlig anderen Blickwinkel in den Stall und sehen ganz andere Sachen. Und das ist für mich jedes Mal so ein High-Erlebnis, wo ich mir denke, wow, so kann man es auch sehen. Also das kann man auch sehen. So kann man auch, was die Einschätzung der Menschen angeht, also auf was man da so achten kann, das ist für mich, also da habe ich wirklich eigentlich jedes Mal ein Wow-Gefühl. Und ich komme auch wirklich immer von diesen Touren mit einem Glücksgefühl zurück, weil es einfach so bereichernd und so auch schön ist. Also von daher, das ist wirklich ein absoluter Pluspunkt für uns, dass wir das machen dürfen.
Ja, schön. Ja, schön, dass ihr diesen Preis ins Leben gerufen habt. Ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge den einen oder anderen vielleicht dazu angeregt haben, sich doch vielleicht noch im letzten Moment zu bewerben. Ihr könnt euch noch bis zum 31. März 2025 bewerben. Alle wichtigen Links dafür, die füge ich euch in die Shownotes ein, in meinen Shownotes ein. Ich würde am liebsten mit reingucken, was da jetzt für Bewerbungen ankommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch, lieber Markus. Danke für deine Zeit und wieder ganz, ganz viel Spaß in diesem Jahr bei den Hofbesuchen.
Ja, vielen Dank und danke dir.